Herzlich willkommen zum Digitag, der beliebteste Enhanced Podcast von der Schweiz.
Genau.
Heute
der
ist
einzige wahrscheinlich.
Ja, leider. Heute ist der 4. September 2008 und das ist Ausgabe Nummer 69. Ich bin Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und wir sind heute Gast bei Google Schweiz auf dem Hürlimann Areal in Zürich. Und bei uns ist der Christoph Oehler. Hoi Christoph.
Hallo zusammen.
Kannst du kurz erzählen, was du bei Google machst?
Ja, ich bin Product Manager bei Google.
Und für welche Produkte?
Ich arbeite im Geobereich, also bei
Google Earth und so.
Ich bin Maps.
Ah,
genau,
okay.
Richtig, ja. Ja.
Und du bist aber heute da, oder beziehungsweise wir sind heute da, um über den neuen Browser zu schwätzen. Das machen wir dann im zweiten Teil der Sendung. Bis dahin mal merci. Wir haben ja längere Sommerpause gehabt, Matthias, da ist einiges passiert.
Genau, also die habt ihr übrigens Hallo zurück aus der Sommerpause. Die Sommerpause habt ihr genützt, offenbar auch um ältere Folgen zu hören und uns Feedback zu schicken. Das hat uns natürlich sehr gefreut und ich gehe jetzt da mal durch all die Meldungen durch. Der Christian Güdel hat uns geschrieben, schön, dass wir einmal hinter die Kulissen eines digitalen Kinos geführt wurden. Vielleicht macht ihr im Herbst ja mal einen Videopodcast. Naja, vielleicht, wahrscheinlich ja nicht. Mich persönlich stört an der Aussage von Leo Baumgartner bezüglich Raubkopien, dass ich als zahlungswilliger Konsument oftmals gar nicht legal kaufen kann. Beispiel TV-Serien. Wer in Europa eine amerikanische TV-Serie im Originalton schauen will, wartet 8 bis 10 Monate, um dann eine Synchro-Fassung sehen zu müssen. Zu kaufen gibt's die Serien nur als DVD-Import und dann schlägt die Gängelung durch den Region-Code zu. So ist es. Ja. Oder über Portale in den USA, welche für Europäer nicht zugänglich sind.
Darf ich da etwas sagen?
Ja,
ich bin sicher. Letzte Woche zu Bangkok gewesen, für den Tagi. Und unter anderem in so einem Elektronik-Kaufhaus. Und das ist also genial, weil das sind sämtliche Hersteller unter dem gleichen Dach vertreten mit sämtlichen Raubkopierern. Und du kannst irgendwie alles kaufen, was es noch gibt. Sämtliche, also Filme, die auf der Straße das Plakat hängen, dass sie nächste Woche im Kino kommen, kannst du den schon kaufen auf DVD. Also es ist unglaublich. iPhone gibt es nicht in Thailand, wie ist auch nicht angekündigt oder irgendetwas. Aber du kannst, also alle 3 Meter kannst du es kaufen. Ja. Und zwar schon mit thailändischer Schrift drauf und weiss Gott, was alles anpasst. So viel zur Raubkopie und ich muss sagen, es ist eigentlich ziemlich das Paradies.
Also wenn du mal Ferien willst, dann ist Paradies.
Und auch also wirklich sämtliche amerikanische Serien und so weiter und so fort. Und da regt es sich auf, wenn jemand das abladet auf dem Internet. Also ich weiss nicht.
Naja. Der Heiner Lanz aus dieser Dinge hat auch zum digitalen Kino geschrieben. Leider bin ich als nicht mehr Abonnent des Tagi erst beim Digitalk 60 zu uns gestoßen. Also man kann alle Folgen noch hinterher anhören, nur so als Hinweis. Ich finde eure Digitalks interessant und informativ. Nummer 67 fand ich besonders spannend, weil ich seit Jahren nicht mehr in einem Kino war. Nichts ärgert mich mehr als die Rauchpausen und daher die dort stattfindenden Fortschritte gar nicht mitbekam. Leider habt ihr vergessen, Leo Baumann. Hat er nicht Baumgartner geheißen?
Ich wüsste es im Fall nicht mehr.
Mal, ich glaube es. Mal Baumgartner vergessen, danach zu fragen, wieso der DVD-Release in der Schweiz jeweils so viel später als an der Kinokasse stattfindet. In anderen Ländern, insbesondere in den USA, ist das nicht der Fall. Als Themen wünsche ich mir Heimserver und Heimnetzwerke. Inzwischen hat ja fast jeder CH-Haushalt mindestens 2 PC in Betrieb. Da wäre ein Home-Server die ideale Ergänzung. Ja, ist halt ein bisschen technisch.
Könnte man wieder mal machen. Wir haben mal etwas gemacht über die Media Centers.
Genau.
Könnte man aber wieder mal machen.
Könnte man machen, vor allem gibt es ja im Linux-Bereich da interessante Entwicklungen. Könnte man schon mal anschauen. Und nachdem der Formatentscheid für Blu-ray gefallen ist, könntet ihr ja vielleicht mal eine Sendung machen, was zu einem richtig guten Heimkino gehört. Der Martin Berchtold lässt uns wissen, tontechnisch war der Digitalk 67 der beste. Kein Wunder, das Kino ist der Schall gedämpft. Vom Inhalt her super, leider kein Videopodcast. Und die Kinos könnten noch viel mehr tun für ihre Klientel. Ich selber liebe es nicht, Filme in Originalsprache sehen zu müssen, die unvollständigen Untertitel lesen zu dürfen und dabei den Film zu verpassen. vom Horst Lang kommt dann folgende Rückmeldung. Nach nun 68 Folgen, 69 inzwischen sogar, möchte ich euch ein dickes Lob aussprechen, mille grazie, dafür, dass ihr uns das Einschlafen oder die Zugfahrt versüßt. Roger, mit uns auch einschlafen.
Ich weiß nicht. Das sind Negativwerte.
Naja, ich würde es jetzt so werten, dass man einfach gut entspannen kann beim Digitalk, und das ist ja eigentlich positiv. Der Horst schreibt dann auch weiter: Den 68. Digitalk durfte ich nun auf meinem brandneuen iPhone genießen. Klar, es ist nicht alles Gold, aber ich bin zufrieden. Eine Anmerkung zu den Screenshots im Podcast. Du kannst direkt im iPhone Screenshots erstellen, ohne dass du eine Digicam zu Hilfe nehmen musst. Man hält die Home-Taste fest, drückt die Ein-Aus-Taste ganz kurz nach unten und schwupps, schon wird das Bild in der Sektion Bilder zur weiteren Verwendung abgelegt.
Ja. Wie gesagt, vielen Dank. Ich habe es genau am nächsten Tag herausgefunden, nachdem ich den Podcast gemacht habe.
Und der Matthias Schätzle aus Nennikon hat eine Rückmeldung zur Sendung. Matthias kriegt Post und eine Frage an mich. Guter Podcast, improvisiert und darum menschlich, nur würde mich mehr interessieren, was du für eine persönliche Meinung zum iPhone hast. Also unsere Hörer wissen ja, ich habe mich schwer tun mit der Entscheidung, was für ein Handy ich kaufe. Das iPhone hat dann alles in allem so meine Bedürfnisse recht gut abgedeckt. Vor allem App Store finde ich lässig, da kaufe ich täglich Dutzende von Programmen. Und ja, was ich bis jetzt so ein bisschen vermisse, ist ein vernünftiger Dateimanager auf dem iPhone, dass man auch alle möglichen Daten kann, am besten über iTunes synchronisieren. Das fände ich cool. Sonst finde ich alles, was mich sonst so stört, kann ich gut mitleben. Und Jens Pulsen, unser Stammhörer, schreibt: Merci vielmal für den Sonder-Digitalk zur Cablecom und Digital TV. Das war wirklich sehr spannend und unterhaltsam. Auch die Tonqualität gehört zum Besten, was ich auf dem Digitalk bisher gehört habe. Auch wenn dies wahrscheinlich einfacher war, da nur eine Person geredet hat. Ein Foto von der installierten Anlage wäre noch nett gewesen.
Das stimmt. Ich hätte so gegeben, mehr Bilder gesehen von der Stube überhaupt.
Ja, das, wie soll ich sagen, er meint noch, dein Puff in der Wohnung hättest du ja rausretuschieren können.
Nein, das hätte man eigentlich genau will gesehen.
Genau, ich weiss, aber ich bin ferienbedingt einfach zu faul gewesen. Aber ihr habt alle recht und das nächste Mal mache ich das natürlich. Gut, soweit die Rückmeldungen.
Dann machen wir noch gerade weiter mit aktuellen Meldungen. Also besonders viel ist nicht passiert diese Woche, muss man ja sagen. Darum sehr wahrscheinlich auch so viel Aufsehen für Chrome. Aber über das reden wir dann im zweiten Teil. Ich würde gerne anfangen mit einem Gerücht, das ich gelesen habe diese Woche. Und zwar gäbe es angeblich demnächst eine Applikation für das iPhone und für den iPod Touch, wo der Matthias sicher gerade gekauft hat. Und zwar macht die Applikation folgendes: Wenn man eine CD kauft, eine physische, dann hat es dort noch ein Booklet dabei und irgendwelche Zusatzsachen und so. Und das hat man ja nicht, wenn man es zum Beispiel im iTunes kauft. Und die Applikation, die jetzt da kommt, die will das quasi nachholen, die Lücke füllen, dass man kann also zusätzlich dann irgendwelche digitalen Booklets und Filmchen und frag mich nicht was alles dazu runterladen. Ob das wirklich wahr ist, wissen wir jetzt gerade nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, das gäbe es dann. Mich würde mal wundern, in der Runde, vermisst denn ihr die Booklets überhaupt? Wie kaufst du Musik, Christoph?
Im grössten Teil bin ich vielleicht automatisch kaufe es auf der CD.
Aha.
Eigentlich der Grund, den ich kaufe es meistens auf der CD, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich
machen
mit. Also nicht Login, mit dem habe ich irgendwie so ein Problem. Ich kaufe es nehmen ab und dann habe ich es wieder gefixt und das werden sie auch sehen.
Also Login in irgendeinem
irgendwelche
iTunes
oder welche Store auch immer und Kopierschutz und so drauf. Begreifen zwar, was die Musikindustrie irgendwie will Geld verdienen damit. Denke ich, den Vorteil mit der CD habe ich halt. Ja, ich kann schlussendlich hören, auf welchem Gerät auch immer. Okay. Aber das Booklet, ja, ist ein Schneiden, denke ich auf jeden Fall. Und manchmal ist es noch spannend, um dann halt nachzuhören, was singt er jetzt tatsächlich, wenn man es nicht ganz genau versteht.
Ja. Matthias, du kaufst CDs?
Ich kaufe fast keine CDs mehr. Und das Booklet ist mir eigentlich gleich. Ich finde, die Infos müssten einfach in den Metadaten drin sein. Also gerade die Lyrics kann man ja eigentlich schön in die Metadaten in die ID3-Tags beim MP3 einpacken und dann kommen die auf dem Display, während man das Stück abspielt. Ich finde, dort müssen die Stücke einfach gut. Also, du musst neben dem Titel, Interpret, Komponist, Erscheinungsjahr und weiss der Teufel was, könnte auch noch ein gutes Genre, also eine gute Stilrichtung dazu stehen, vielleicht Stimmung. Und dann hat man ja auch schön die Möglichkeit, sich im iTunes dann das so zu sortieren und seine Musik immer wieder irgendwie neu zusammen gemischelt zu erleben. Oder dass man sagt, ich will jetzt nur depressive oder nur wenn es kracht.
Happy-Musik.
Genau.
Aber so eben so Fötterli, Filme, Videos, interessiert sich alles nicht.
Nein, irgendwie. Und Musik los und das Zeug. Also,
Gut, Fötterli und Filme hast du in Bokadar von wegen.
Wie viel würdet ihr denn zahlen für so ein digitales Booklet?
Nichts, das muss gratis sein.
Also, du findest, es muss dabei sein?
Ja.
Fände ich eigentlich auch optimal, ehrlich
gesagt. Ich denke, das ist fast der Anspruch.
Ja. Ja gut, vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Am Dienstag gibt es ein grosses Apple-Event im Zusammenhang sicher mit iTunes und iPods und so. Und dann sind wir vielleicht nächste Woche schlauer.
Aber du gehst ja dort und weisst dann alles aus erster Hand.
Und ich komme dann gerade zurück und erzähle euch alles, was ich dort gesehen habe. Genau. Aber bleiben wir doch noch ein bisschen bei der Musik und mehr im Zusammenhang mit Handys. Nokia hat das letzte Jahr schon mal angekündigt, sie wollen einen neuen Musikdienst starten. Der startet jetzt im Oktober tatsächlich, zuerst mal in England. Es nennt sich Comes With Music und soll bei uns wahrscheinlich dann 2009 tatsächlich kommen. Der Deal ist folgendes, man kauft ein Nokia-Handy, bestimmter Typ, und kommt ein Jahr lang alle Musik gratis über, so viel man will. Vom Nokia Musik Shop. Es hat allerdings einen Haken, Christoph. Es ist im WMA-Format erstens und zweitens natürlich kopiergeschützt. Das heisst, man muss es dann in Windows Media irgendwas da hören.
Wie ist das? Sorry, wenn du sagst, es kommt gratis. Wie ist das nicht Bandbreite? Also meine Datentransfer und so, kommt das noch on top of it? Oder?
Du kannst es, wenn ich es richtig im Kopf habe, sie haben das letztes Jahr schon demonstriert gehabt, oder den Frühling, ich habe das schon mal gesehen, du kannst es über das WLAN runterladen mit dem Handy, also dann ist es eh kein Problem. Mhm. Oder du kannst es am Computer, quasi alle iTunes, direkt dort und dann aufs Handy, wenn es mich nicht täuscht. Aber sonst wäre es natürlich ein Witz, wenn das dann auch noch dazu kommt. Ja. Okay. Aber was ich noch cool finde an dem Ganzen, ist eigentlich, man darf Musik behalten, auch nach dem Jahr. Also das heisst, okay. Die Musik, die man runterladen, die hat man. Allerdings ist dann nach einem Jahr ist dann fertig und wenn man das möchte verlängern, muss man ein neues Handy kaufen. Also es gibt nicht irgendwie
eine Option, dann das zu verlängern. Ist ja auch jetzt rein ökologisch gesehen absurd.
Also Matthias, schiesst schon dein iPhone jetzt noch nicht weg?
Nein, wegen dem kann ich sicher.
Nein.
Gut, es ist noch spannend, dass sie ein neues Argument brauchen, dass nachher nicht ein neues Handy muss kaufen.
Es geht also ums
Handy, es geht darum, wenn du Musik nicht mehr kannst.
Ein Wegwerfkonzept, oder? Und wahrscheinlich auch Musik, eben, da die allermeisten Leute, auch wenn man die Musik theoretisch könnte behalten, sind ja wahrscheinlich dann technisch nicht so versiert, dass sie die dann irgendwie auf ihr neues Handy draufbringen. Also das heisst, du schmeißt dann auch die Musik weg und das wird einfach zum Wegwerfartikel.
Ich glaube, die Musik ist schon so gemacht, dass du es dann synchronisierst mit dem Computer.
Und das könnte, aber das könnte
Käufer also von dem Handy. Ich gehe jetzt mal bewusst, dass das ja Teenies sind, die das dann werden kaufen, wo eh einen PC brauchen und Aha. Ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das könnte, oder?
Ja, also meinetwegen, ich finde es jetzt...
Okay, also ich sehe, wir sind alle offenbar zu alt oder nicht in der Zielgruppe. Trotzdem nochmal die Frage, weil der Preis ist offenbar irgendwie noch nicht ganz klar, aber was wäre denn attraktiv für ein Jahresabo Musik? Also ich gebe es eigentlich keine 50 Franken
aus. Ich kann mir das auch überlegen. Also es müsste relativ wenig sein und dann könnte man ja sagen, einfach mal zum drauf los
zum so viel runterladen, wie es noch
und geht, hoffen, man entdeckt irgendetwas Neues, für das wäre es vielleicht noch spannend. Aber sonst, also sobald es mehr irgendwie als 50 Stutz kostet, sage ich, kaufst lieber ein paar CDs, die du dann auch wirklich willst haben.
Ja, was denke ich schon witzig ist, grundsätzlich, wenn eigentlich irgendwo die riesen, sagen wir mal, Jukebox hast, wo jederzeit gerade kannst hören, was gerade Lust ist, aber ich muss zuerst das WLAN finden,
es absuchen. Ja. Und dann ist dort immer noch die Frage, sind dann dort die interessanten Stücke wirklich im Angebot? Ist dann irgendwie ein grosser Back-Katalog? Also kannst du irgendwie Musik aus den 70er Jahren hören, die du vielleicht gerne mal entdecken willst? Oder ist es einfach nur sämtliche Casting-Bands von der ganzen Welt?
Es wird sicher sehr Mainstreaming sein.
Ich meine, also, ja.
Ja, also ich kann mir das, ich glaube, mit Musik kann man mich nicht ködern, aber wenn es das gibt für Filme,
ja,
dann wäre ich, glaube ich, sehr anfällig, oder? Ja. Angenommen, als du kaufst irgendwie ein Video, iPod oder was auch immer,
aber
und dafür hast du irgendeinen Zugriff auf quasi die Filmbibliothek von Warner Brothers.
Film so, wird es das nicht geben, das wäre der Tod von jeder Kauf-CD.
Kauf-DVD,
ja. Genau, weil alle Leute, oder die meisten Leute, die ihre
gut, wieso man DVD noch kauft, verstehe ich ehrlich. Genau. Ganz oder so. Das ist wieder ein anderes Thema, wir schweifen ab. Gehen wir doch gescheit zum nächsten. Gehen wir doch nochmal zu einem Gerücht, das hat auch etwas mit Handys zu tun. Das ist schon ein paar Tage her, es ist da eigentlich fast während unserer Sommerpause passiert, da habe ich es gleich noch interessant gefunden, und zwar Sony Ericsson. Sony denkt offenbar relativ laut darüber nach, das Ganze, die Kooperation zu beenden mit Ericsson. Der Sony-CEO Howard Stringer hat in einem Zeitungsinterview gesagt, dass entweder quasi das läuft jetzt dann wieder besser oder sonst müssen wir uns etwas Neues einfallen. Mhm. Was so viel würde heissen, wie Ericsson und Sony probieren wieder selber Handys herzustellen oder was immer dann das genau heisst. Wenn jetzt das so wäre, wieso glaubt ihr, also seht ihr das überhaupt so, dass Sony Ericsson quasi gescheitert ist? Und wenn ja, wieso?
Das ist eine schwierige Frage. Also, auf eine Art ist ja Sony, glaube ich, sowieso ein bisschen in einer Neuorientierungsphase. Also, und sie haben auch mit ihren Joint Venture, also das mit Bertelsmann, haben sie ja auch beendet und dann das ganz übernommen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie sich jetzt einfach neu aufstellen und irgendwie ein bisschen klarere Verhältnisse oder nicht Lust haben, sich mit Partner rumzuschlagen. Mhm. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Machtdemonstration gewesen, dass er da Ericsson ein bisschen unter Druck setzen will, um vielleicht die ein bisschen mehr können im Griff zu haben. Keine Ahnung. Also
ich habe mir dann einfach überlegt, oder? Sie haben sich ja sehr stark auf die Musikhandys konzentriert, ja, oder? Aber, und ich glaube, die haben sie auch einigermaßen okay verkauft, aber sie mehr, schon, ja, es ist halt nicht der iPod, oder? Also es ist nicht der Erfolg, den andere hatten.
Aber gerade ein Misserfolg ist sie auch nicht. Also sie sind eigentlich gut, soweit gut aufgestellt und verdienen wahrscheinlich anders, weder mit dem PlayStation 3 verdienen sie daran etwas, nehme ich jetzt an.
Ich denke, spannend, um zu schauen, was ist der Hintergrund, wieso sind die einzelnen Partner eingestiegen.
Ja. Also gut, Sony hat, wo sie noch selber Handys gemacht haben, sind gar nirgends gewesen, oder? Ja. Kein Mensch hat ein Sony-Handy gekauft. Ericsson ist mal ziemlich dabei gewesen.
Ja.
Und sind heute, also ich glaube, Ericsson könnte allein eigentlich noch gut überleben, wenn sie sich würden auf das Netzwerkgeschäft dann konzentrieren. Mhm. Und gar nicht die Handys unbedingt selber machen.
Ja.
Und bei Sony habe ich das Gefühl, das wäre dann einfach das Ende von Sony-Handys. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony nochmal allein probiert, Handys herzustellen.
Oder vielleicht sie übernehmen den ganzen Bretsch und machen es selber.
Gut, das könnte noch sein, dass sie die einfach so auszahlen und
à la Minolta.
Aber gleich, ich finde, sie haben schon ein paar Looken, zum Beispiel etwas Blackberry-mässiges haben sie nicht. Ja. Oder? Und nach dem P8, 900, was auch immer, wo am Anfang mal recht für Furore gesorgt hat, ist eigentlich nie mehr wirklich ein spannendes Smartphone gekommen, finde ich. Mhm.
Ja, und es bewegt sich halt, es wird auch immer schneller. Also man muss wahrscheinlich irgendwie nur so halbherzig kann man auf dem Markt nicht bestehen, sondern man muss es richtig machen und man muss am Puls von der Zeit bleiben, auch gerade bei diesen Smartphones. Oder? Ja. Aber wegen Android ist Sony noch nie gekommen, Frage.
Das weiss ich leider nicht, dass Steigknick-Kenntnis, das weiss ich nicht.
Ja, da kommt ja dann auch noch etwas von euch demnächst. Über das reden wir dann, wenn es da ist. Kommen wir doch noch zum letzten Thema. Das ist eine neue Fernsehserie in den USA, über die ich gestolpert bin. Die heisst Sid the Science Kid und ist so eine Art Sesamstrasse für Nerds und ihre Kinder. Die Idee ist, dass man den Kindern Wissenschaft und Technik näher bringt. Und es ist so gemacht im Stil von Sesamstrasse, produziert vom Sohn von Jim Henson. Jim Henson ist der, der die Muppets und Sesamstrasse erfunden hat. Das Ganze ist nicht mit Puppen, sondern es ist computeranimiert und es ist noch interessant, wie es gemacht wird. Das heisst, die computergenerierten Figuren sind, die werden eins zu eins motion captured von Schauspielern und zum Teil auch von Puppenspielern. Das ist so, das ist noch witzig. Wenn man auf YouTube schaut, hat es ein paar Filme darüber, wie das gemacht wird, das ist noch lustig. Ja, ist jetzt das irgendwie einfach, was auch nicht, sind das die neuen Teletubbies? Ist das völlig doof? Ist das lässig? Was denkt ihr?
Ich denke, es ist sehr zweischneidig. Wenn du meinst, ist es gäbig, wenn dein Kind vor dem Fernseher platzieren willst, hast du ein gutes Gewissen. Du kannst sagen, wenigstens lernt so etwas dabei.
Aber das ist ja, ich finde es interessant, oder Sesamstrasse, da geht es darum, A, B, C und 1, 2, 3 und so. Genau. Und jetzt plötzlich muss man dem Kind beibringen, was ist eine Tabelle und wie sammelt man Daten und was hat es noch für Beispiele gehabt? Ja. Wie macht man eine Umfrage auf dem Spielplatz? So. Ich finde es noch spannend, irgendwie, was man heute den kleinen Kindern schon probiert beizubringen. Das ist eigentlich im Vergleich, wenn man zurückguckt, was wir so hatten, das ist extrem harmlos gewesen. Ja. Ist denn der Druck heute auf die Kinder? Ich finde es sowieso, müssten die Kinder wirklich das alles schon so um die Ohren gehauen kriegen?
Ja, denke, das ist das eine, um die Ohren gehauen bekommst, das eine, du schaust das an, aber du kannst es umsetzen. Also, es ist immer noch etwas anderes, wenn du selber etwas in die Töpfe nimmst und kannst ausprobieren.
Ich finde es ja noch witzig, dass sich Nerds überhaupt fortpflanzen. Man sagt ja immer, sie schaffen das gar nicht. Aber offenbar, also ich sehe jetzt das Problem nicht so. Also wahrscheinlich blöd wäre einfach, wenn die Eltern ihre Kinder jetzt vor den Fernseher zwingen und sagen, ihr müsst das schauen. Ja. Aber wenn man sagt, die Kinder, die das jetzt interessant finden, und sonst, es ist ja noch nett gemacht, es wird auch gesungen und so, also ich finde das gar nicht verkehrt. Und wenn Kinder das wollen schauen, dann sollen sie, und wenn
sie also es gibt sicher sind, Blöderes, was sie könnten
schauen. Ja. Das, ja. Und wenn jetzt das, die, irgendein 5-jähriges Kind oder so die freie Entscheidung fällt, das zu schauen, dann noch so gerne. Also warum nicht?
Ja. Das Resultat gesehen wir in 20 Jahren, wenn ich
nur
noch die Nerds auf der Straße rumlaufen.
Gut, es ist ja spannend zu sehen, wenn man sieht, die ganze Untersuchung gibt, was gibt, wie viel das Kind sollte schauen, in welchem Alter, und wie es der Realität entspricht. Das ist ja gut.
Okay, so viel zu dem.
Wir reden im Hauptteil von unserem Digitalk über Chrome. Das ist der neue Wunderbrowser, der diese Woche ja unglaublich Furore gemacht hat. Der Christoph Oehler ist Product Manager bei Google Schweiz und erzählt von diesem Projekt. Es war ein veritabler Coup, wo ihr da gelandet habt. Niemand hat irgendwie damit gerechnet. Und das, obwohl ihr ja irgendwo, glaube ich, 2 Jahre schon hinter den Kulissen geschafft haben an
diesem Browser. Genau, die Dinge weiss ich nicht, aber es ist sehr, sehr viel Hirnschmalz und entsprechend reingesteckt
worden. Also sie haben vor 2 Jahren lang erzählt, dass sie das nicht machen.
Ja.
Oder? Also ich meine, auf die Idee kommen ist ja nicht so, es liegt nicht so fern von dem, was sie sonst machen.
Also das letzte Statement, das mir im Kopf ist, wo der Alex mitgemacht hat, ist gesehen, wir werden nur einen Browser rausbringen, wenn wir für den Kunden tatsächlich Mehrwert bringen.
Aha, da hätte man jetzt ganz genau müssen analysieren.
Das ist, wenn es mir recht ist, das letzte Statement von Eric Schmidt zu dem Thema gewesen.
Genau. Am Schluss ist dann doch irgendwie, ihr habt es lange können geheim halten, aber dann ist das Comic irgendwie ins Internet rausgeleakt. Wie ist denn das passiert?
Ich weiss zu wenig, was exakt passiert ist. Das spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Es ist draussen. Es ist eigentlich sehr spannend, wie die Reaktion darauf war.
Also es ist sicher nicht einfach per Zufall raus, oder? Das glaube ich.
Also es wäre ja nicht mehr lang gegangen, bis
wäre
es dann...
Es ist ein gestandener Comiczeichner. Ich weiss den Namen jetzt gerade nicht, aber es ist etwa wie, wenn man würde sagen, Herr Spielberg, machen Sie bitte einen Film zu unserem Browser. Und an dem Tag, wo zufällig rauskommt, dass Sie mir einen Browser gemacht haben, ist der Film schon fix fertig.
Also oder? Comic selber ist logisch, wie es geplant war.
Ja.
Die Idee ist, dass Comic kommt gleichzeitig raus wie eine Pressekonferenz.
Also Google macht den Browser, wenn es einen Mehrwert gibt für den Kunden. Was ist denn jetzt der Mehrwert an Chrome?
Ich denke, es gibt jenste Mehrwert für den Endkunden. Ich denke, die drei Hauptpunkte am Browser ist, der Browser ist sehr einfach und intuitiv. Das heisst, der Browser lohnt mich sehr einfach suchen. Wenn ich die Adresse eingebe, komme ich Vorschläge über Also es bringt mir einfach von der Geschwindigkeit. Ja. Ich komme relativ rasch vorwärts.
Macht aber auch andere Browser, oder?
Es gibt logischerweise es gibt Browser, wo Firefox hat ja auch schon gewisse Dinge drin. Man geht dort noch einen Schritt weiter und schlägt auch entsprechend URLs vor, die dazu gehen. Nicht nur Autocompletion. Dank Sanger, wenn ihr euch den Browser mal angeschaut habt, kommt sehr, sehr schlank daher.
Das ist wahr.
Also er ist... Die Idee dort ist halt einfach dahinter, was will ich, wenn ich im Internet browse? Es geht nicht um die Applikation, also um den Browser rundherum. Ja, man kann es ein bisschen böse sagen, es ist halt einfach so, man braucht es halt, dass ich überhaupt aufs Netz komme. Aber im Vordergrund steht eigentlich die Applikation. Also der Browser soll sich wirklich komplett zurückhalten. Das ist eben die Einfachheit, die Intuitivität, das ist der eine Punkt. Der andere ist, es steckt sehr eine ausgeklügelte Technologie dahinter. Das heisst, es bringt am Benutzer zum einen viel mehr Sicherheit. Da ist das Stichwort, dass zum Beispiel jedes Tab, also jede Webseite, die man so anschauen kann, läuft über einen eigenen Prozess. Das bewirkt eigentlich zwei Sachen. Zum einen, wenn die Webseite abrauscht, und ich denke, das ist garantiert auch noch für uns schon mehrfach passiert, dann sind alle anderen Tabs halt einfach auch verloren. Ich muss den Browser halt wieder komplett frisch starten. Das wird umso mehr mühsam, wenn ich gerade ein langes E-Mail am Schreiben war und einfach meine Arbeit verloren geht. Zum anderen Geschwindigkeit. Das heisst, es liegt neue JavaScript-Engine bei, die sogenannte V8.
Die habt ihr ganz selber.
Die ist wirklich komplett von Scratch frisch aufgebaut worden, weil man ganz neu Konzept entsprechend andenkt.
Kannst du vielleicht ganz kurz und ohne allzu technisch sagen, was ist denn das Geheimnis oder warum haben alle anderen Browserentwickler das nicht geschafft, das so schnell zu machen?
Also ich denke, es gibt jenste fundamentale Erneuerungen. Jetzt wird es sehr, sehr technisch. Zum einen, was dahinter steckt, ist, man kann sich das so vorstellen, wenn ich ein JavaScript anschauen, dann ist es wie ein Buch, das heisst, es liest jemand und nachher tut eigentlich der Browser das interpretieren und sagt, jetzt muss ich das und das machen. Das ist der übliche Vorgang. Das heisst, jedes Mal, wenn das JavaScript wiederkommt, dann kommt die Interpretation von neuem. Was jetzt eigentlich Chrome macht oder respektive V8 ist, es wird automatisch gerade, es wird Code generiert, es wird eigentlich kompiliert und durch das auf Maschinensprache übersetzt. Und dann lassen wir das laufen. Das heisst, durch das bringt man nachher eine viel höhere Geschwindigkeit her. Also es ist einer von diesen Punkten, die drin steckt.
Und basierend tut es ja auf dem WebKit, habe ich
es
richtig
verstanden? Genau, es ist die andere Komponente, nebst anderen weiteren Open Source Teilen, die man einsetzt, ist das WebKit von Apple. Und das WebKit von Apple ist eigentlich sehr schnell im Rendern.
Also Rendern, das heisst, das stellt eigentlich die Webseite dar am Bildschirm. Das hat Apple auch bei Safari 3, glaube ich, gebracht. Es wird aber auch bei anderen Browsern gebraucht. Und richtig. Adobe und viele andere haben da auch noch die Finger drin. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen... Haben die verschiedenen Unternehmen so ein bisschen zusammengespannt.
Das ist wirklich insofern schlussendlich eben eine Open-Source-Umgebung. Und das führt mich gerade auf den dritten Punkt hin, wieso bringt es am Benutzer schlussendlich einen Mehrwert. Das heisst, der ganze Chrome, also der ganze Source-Code, wie auch von dieser neuen JavaScript-Engine, die ist komplett Open-Source.
Ist das wirklich so? Ich habe schon wieder Leute gelesen, die gesagt haben, das sei nicht ganz und das gibt es als Chromium oder so. Das ist, glaube ich, der Code davon, da sei nicht alles drin. Kannst du das bestätigen oder ist das nicht?
Es ist unter dem Namen Chromium, Chromium.org, kann man sich den ganzen Ausgang anschauen, wo dahinter steckt. Es ist unter der sogenannten BSD, License vielleicht für die, die dann etwas sagt. Und was das eigentlich sagt, die Lizenz geht sehr, sehr weit. Das heisst, ich darf nicht nur den Source Code anschauen und darf den brauchen, nein, ich darf sogar hergehen, den Source Code nehmen, irgendwie ein schönes anderes Kleidchen rundherum machen, und es verkaufen. Das ist eigentlich so, wie die Lizenz entsprechend geht.
Ja, das kann man ja mit der normalen Open Source eigentlich nicht.
Da kommt darauf an, eben, es gibt... Es gibt so viele verschiedene Open Source
Lizenzen. Das würde wahrscheinlich zu weit führen. Aber also man kann sagen, wenn jetzt Firefox-Leute angehen und sagen, die beiden teilen zum Beispiel das mit dem sicheren, mit diesen einzelnen Prozessen, dass eben immer nur eine Webseite abstürzt, das gefällt uns so gut, das wollen wir im Firefox rein haben. Da hättet ihr nichts dagegen.
Nein, das ist genau die Idee. Die Idee ist wirklich da, nehmt die Teile, die ihr daraus braucht. Das ist wirklich als der Grundgedanke hier, der Web-Community wieder etwas retour zu geben, helfen eigentlich die ganze Innovation im Web entsprechend voranzutreiben. Das ist die Idee hinten dran.
Reden wir vielleicht noch über ein anderes Feature, den Incognito-Tab. Das habe ich jetzt so ein bisschen gehört, auch schon. Da gibt es Leute, die sagen, das ist bös gesagt, einfach für die, die Porno googeln. Ist das so?
Im Endeffekt,
hätte man auch Porno-Tab nennen
können. Im Endeffekt, für was dass es Leute brauchen, da soll jeder selber entscheiden, für was es ein Feature soll brauchen. Die Grundgedanke...
Wieso eigentlich nur ein Tab?
Der Tab, einfach der Grundgedanke hinten dran ist eigentlich, dass ich anwenden soll, beides gleichzeitig betreiben. Mhm. Das heisst, es gibt das eine Beispiel, das zum Beispiel gebraucht wird, ich bin halt beim Arbeiten, also dort bin ich in meiner Umgebung davor, ich will dort nicht im Inkognito-Mode drin sein, dass ich eben kann Bookmarks abspeichern und mit dem Verlauf auf meinem Laptop habe.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich jetzt halt den Tab offen, wo ich dann mit Cognito mal drinnen laufe, dass ich zum Beispiel kann schauen kann, am Wochenende, wenn die Freundin gerne einmal einladen, woher gehen wir, und dass, wenn sie auf die Kiste kommt, sollte sie schlussendlich das in der History sehen.
Ich habe es euch aber lange überlegt, bis ihr das Beispiel kam.
Können wir vielleicht aber sagen, auch wenn man eine Webseite, wo man vielleicht jetzt nicht so vertraut, irgendetwas...
Das hat nichts mit der Sicherheit zu tun. Es ist nicht eine grössere Sicherheit
insofern. Also die kann aber nicht auch Cookies setzen, das habe ich schon so verstanden.
Das ist korrekt, genau.
Also das wäre zum Beispiel doch ein Vorteil, dass
ich genau, also
die sollen jetzt gar nichts von mir wissen. Also.
Genau. Aber ich denke wirklich, der grössere Anwendungsfall ist, ich bin auf einem fremden Rechner.
Mhm.
Ich bin dort zum Beispiel meine E-Mails am Lesen oder bei dieses am Anger machen. Dann wenn ich das Fenster schließen, wo die sicher sind, ist wirklich dass dumm. Es wirklich weg ist. Also sei es, dass ich im Internet-Café bin oder brauche einen PC von einem Kollegen. Ich denke, das ist wirklich der wichtige Anwendungsfall.
Man kann ja aber auch hinterher dann seine privaten Daten wieder
löschen.
Das ist mir sehr von Firefox bekannt vorgekommen, das Feature. Das ist ja mehr oder weniger 1:1 aus Firefox-Standpunkt.
Also es ist klar, es gibt gewisse Teile, die gehören entsprechend in den Browser rein, dass man diese Ideen auch entsprechend übernommen hat, das ist klar. Weil rein, wenn ich jetzt denke an Tabs, meine Tabs, das ist überhaupt nicht eine Erfindung von uns, da war Mozilla wirklich der Pionier gewesen in diesem
Gebiet. Ist nicht Opera der Pionier gewesen?
Ich glaube, die haben es zuerst gewonnen.
Okay, jetzt.
Aber es gibt
wirklich die Idee, aber es gibt jenste, die Sachen vorantrieben hat. Und es geht nicht darum, dass man immer das Rad komplett von frisch entsprechend muss erfinden.
Es gibt irgendeine Funktion gegen Phishing, da können wir vielleicht einfach allgemein sagen, wie sicher ist dann Chrome?
Ich denke, Chrome ist ein sicherer Browser. Was man halt einfach auch klar muss sagen, ist, durch das, dass man komplett von frisch hat angefangen zu entwickeln und man sich zum heutigen Zeitpunkt bewusst ist, die ganzen Probleme, die es jetzt gibt, hat man von Anfang an halt auf das können hinwirken. Ja, ja. Also ist halt, wenn ich bereits schon einen Browser habe, der schon länger auf dem Markt ist, wenn ich dort Sachen ändern will, logisch, ist es komplizierter, grundlegende Architektur ändern
können vorstellen. Aber zum Beispiel Firefox tut sich ja immer automatisch aktualisieren. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Feature für die Sicherheit. Macht das Chrome auch?
Chrome tut sich aktualisieren, genau. Die Möglichkeit, dass ich das ausschalte, wenn ich Sachen nicht will. Nein, das Update-Feature ist Sachen drin.
Gut.
Das, was er jetzt rausgekommen ist, ganz per Zufall, das ist ja noch nicht die wirklich 1.0-Version.
Das ist 0.2 oder so.
Oh je. Wann darf man dann etwa mit einer 1.0-Version rechnen?
Bei Google geht
das ist nicht
10 Jahre oder so.
Gibt es die jemals eine?
Ja, ich hoffe doch schwer, dass die Version entsprechend rauskommt. Also die Idee war jetzt wirklich, man hat lange daran gearbeitet. Wir haben eine Version, wo man das Gefühl hat, sie ist stabil, sie läuft, sie funktioniert. Und jetzt die Idee hat mit Smic, mit dem Beta Release, ist zum Feedback bekommen, die Benutzer.
Also 0,2 ist vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen tief gestapelt. Also es ist schon auch besser als jetzt wirklich irgendein, ja.
Also 0,2 ist halt wie es, durch das, dass das 1 vorne drauf kommt, auch der erste, wenn sie der erste entsprechend offizielle Release
gibt. Ja, gut. Das sind ein bisschen eigen, muss man sagen. Reden wir noch über den Nachteil. Als Firefox-User ist man sich ja zum Beispiel gewöhnt, dass man hunderte von Erweiterungen auswählen kann. Man kann machen mit dem Browser mehr oder weniger, was man will. Bei Chrome gibt es nichts. Man muss den so gut finden, wenn er dann kommt, der Browser.
Das ist richtig. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Plugins werden zwar unterstützt, Erweiterungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützt. Ist aber ganz klar, dass es ein Feature wird sein, wo wir müssen kommen, dass wir einen Full-Launch werden können machen.
Also dann zum ist dann vielleicht ein Eis vor
genau. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie das genau kommt. Aber wir haben das Gefühl, dass man bereits mit dem, also auch, was man hat, den Mehrwert kann bieten, um rauszugehen, zu sagen, jetzt kommen, bombardieren uns mit Vorschlägen, mit Sachen, die nicht passen, dass wir es entsprechend
können. Also ich habe es nur ganz kurz ausprobiert und muss sagen, das einzige, aller einzige, was mich jetzt noch irgendwie cool gedunkt hat, ist, dass man die Prozesse einzeln abschiessen kann. Also,
Taskmanager finde ich lässig. Taskmanager, der ist geil, super. Den will ich aber sofort in Firefox.
Ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von dem sehe ich null Grund, wieso ich meinen alten Browser so wegschmeißen.
Ist das noch nie passiert, dass jene Tabs offen geht und es ist der eine abgerauscht?
Mal, das ist natürlich auch schon passiert, darum sage ich ja, der Taskmanager ist jetzt das einzige wirklich Spannende daran. Aber sonst muss ich jetzt sagen, bedienungsmässig, geschwindigkeitsmässig oder so, hat es mich jetzt nicht revolutionär gedacht.
Es kommt darauf an, denke ich, rein geschwindigkeitsmässig, wenn du auf JavaScript basierenden Applikationen schaffst, was sehr viel JavaScript
braucht. Ich bin halt nicht so ein Web-App-Junkie sehr wahrscheinlich. Also,
ab dem
vielleicht bin ich altmodisch, indem ich einfach nur Webseiten anschaue.
Bist du auch
Was heisst
nur? Also ich bin jetzt nicht einmal Webmail, weil ich das einfach clunky finde.
Clunky. Okay. Also ich vermisse RSS-Feeds.
Ja, das ist eine also grosse Schwachstelle. Ja.
Momentan, eben, es ist wie gesagt, ob jetzt ein RSS-Feed noch reinkommt, denke ich, dass müssen wir schauen. Es gibt RSS-Reader,
es gibt auch Funktionalität
drauf oben.
Der ist ja auch bei Firefox nicht so wahnsinnig prickelnd.
Darum denke ich, schauen, wenn jetzt ein Echo Router kommt, das ist das, was fehlt. Dann geht man in den Büchern und überlegt, wie gehen wir dort
sprechen. Etwas anderes ist ja auch nochmal eben so Google und Datenschutz. Das ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein heikles Feld. Und da hat man jetzt schon können lesen, jede Chrome-Installation hätte eine eigene ID. Bei der Installation gäbe es die Nummer, die ist quasi so ein in Marmor gemeißeltes Cookie, das man nicht wegbringt. Ist das so?
Eben, fragst du mich jetzt. Ich kann dir echt nicht sagen, habe ich gehört jetzt das erste Mal.
Ich habe es auch verschiedene, bei Heise hat man es glaubt, bin ich ganz sicher.
Das weiss ich nicht, das kann ich weder dementieren noch sagen, es ist so.
Also ich muss grundsätzlich irgendwie Google in Ehren, aber ich finde, ihr wisst schon genug über mich. Ich möchte eigentlich nicht nur, dass ihr, also es ist ja Open Source und du sagst jetzt, nein, wir sammeln nichts und so, aber ich hätte irgendwie immer so ein flaues Gefühl, die wissen jetzt einfach sämtliche Webseiten, wo ich drauf gehe und alles, was ich mache.
Tja, was soll ich tragen, ich denke, Privacy, wirklich, die ist, Privatsphäre, die ist sehr, wirklich sehr, sehr wichtig für Google. Mhm. Und aus dem Grund sind sehr, sehr viele Mechanismen intern, reine Google, wie mit Daten umgegangen wird, aber halt in dem ganzen Browser, dass man sagt, es darf nicht vorkommen, es kommt nicht vor. Also das heisst, es sind wirklich rigide Richtlinien, wie intern mit Daten umgegangen wird, wer Zugriff hat zu welchen Daten. Und von dem her gesehen, seit ich reingesehen, was alles läuft, habe ich persönlich die
Angst. Also du persönlich, du als privater Mensch, hast du keine Skrupel.
Ich muss sagen, seit ich jetzt wirklich
Gut, ich meine, du hast ja privat noch ein anderes Interesse, weil du ja auch Arbeitnehmer bist und vielleicht auch so nicht willst, dass dein Arbeitgeber alles weiss. Hast du nie ein flaues Gefühl?
Nein, habe ich nicht. Und ich denke, logisch, wir hinterlassen alle im Internet Spuren. Das ist aber auch auf der offenen Strasse, aber meine, mit all den Sicherheitskameras und.
Vielleicht noch etwas anderes, was ich eher jetzt ein bisschen bedauernswert finde, ist, ich befürchte, das wird nicht zulasten von gross vom Explorer gehen, sondern zulasten von Firefox.
Das ist, hast du mir jetzt meine Schlussfrage vorweggenommen?
Oh. Tut mir jetzt schaurig leid. Aber irgendwie, also wie seht ihr das? Sie haben ja recht lange Firefox bzw. Mozilla stark unterstützt oder so.
Das ist weiterhin, also die Partnerschaft mit Firefox und Mozilla, die ist weiterhin da. An dem ändert sich nichts. Wie sehen wir halt den Browser nicht auf den Markt gebracht, um zu sagen, wir wollen dort und dort entsprechend denen schaden. Das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke hier ist am Benutzer können schlussendlich einen Mehrwert bieten. Ich gehe davon aus, dass je mehr Wahlfreiheit der Benutzer hat, desto besser ist es A für den Benutzer. Und zweitens tut es auch die Innovation entsprechend vorantreiben.
Ja, das mag man so sehen. Aber es gibt doch einfach zwei Arten von Leuten, die den brauchen, die einfach drauf ist auf dem Computer. Und die werden auch in Zukunft einfach Explorer brauchen oder halt Safari auf Apple. Und dann gibt es die Leute, die sich Gedanken machen und einen eigenen Browser sich holen. Und das war bis jetzt halt Firefox gewesen. Und ich befürchte, das wird dann künftig vielleicht eher dann Chrome sein. Und das finde ich irgendwie noch schade.
Also eben, wie gesagt, es ist überhaupt nicht die Idee gewesen, Firefox als solche Sachen heranzufahren, sondern die Idee von helft das Zeug voranzutreiben, neue Ideen kommen, neue Impulse zu bieten. Wenn ein Firefox kann, es ist Open Source, man kann jede KI-Einheit nehmen, man kann das entsprechend unten dranhängen.
Also ich habe mir das auch überlegt, und das ist wirklich irgendwo, was ich mir vorstellen könnte, was Gegenthese dazu wäre, ist, dass Microsoft quasi jetzt doch durch das schon noch ein bisschen mehr in Minderheit, in die schwächere Position versetzt wird. Also es gibt der Markt entwickelt sich irgendwo, was Browser angeht, so in die Open-Source-Welt rein. Und Microsoft bastelt da so ein bisschen irgendwo immer einsamer, dunkel zu einem an ihrem Internet Explorer
rum. Ja, also nur ich bin heute gerade zum Mittagessen mit zwei Kolleginnen aus dem Büro, die nicht Techies sind. Und ich habe ihnen erzählt, was ich heute Nachmittag machen so Google, Browser, bla bla. Und dann sagt die eine: Was ist der Browser schon wieder? Also ich glaube, das ja, ist überhaupt nicht zum jemanden bloßstellen, so, aber das ist Realität die Realität bei den meisten Leuten. Und die Leute werden weiterhin einfach
die auf das Icon klicken, wo dort Opera, sie haben nicht Safari, sie haben nicht Firefox, die haben Internet Explorer.
Ich hätte noch eine andere Sache, also irgendwie, wie sehr verpflichtet ihr euch dann so wirklich in Standards, also W3C...
Also das ist eine von den obersten Dingen, dass es wirklich mit einem Standard
entspricht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man dann plötzlich in ein paar Jahren nicht mehr W3C-kompatibel muss sein, sondern Chrome-kompatibel.
Das würde komplett unserem Gedanken von Open Source entgegensprechen, weil sonst in dieser Richtung dann hat man so Sachen gar nicht Open Source gemacht, sondern würde entsprechend Angst agieren.
Ja. Also gut, was die Web-Technologien angeht, ist ja vor allem, glaube ich, auch das WebKit entscheidend.
Rein,
genau. Und das hat ja auch noch so ein paar Schwächen, was Kompatibilität angeht. Also so richtig hundertprozentig.
Ich glaube, das kompatibelste von allen.
Ich glaube, Opera ist immer noch am besten, wenn es darum geht. Ja.
Okay. Also, ich denke, das ist wirklich ein grosser Teil, der darauf läuft. Man hat daran gearbeitet, um Kompatibilität zu verbessern. Und es ist auch ein riesen. Jedes Mal, wenn wir entsprechend eine neue Version intern bilden, wird mit einer riesen Anzahl an Webseiten ausprobiert. Sind wir kompatibel, wie geht es aus, wo crasht es? Da ist man wirklich die riesen Bemühung da, dass man sagt, wir gehen zum Stand her, pflichtet sich auf den und wir unterstützen
entsprechend. Vielleicht zum Schluss tun wir halt nochmal also bei diesen Verschwörungstheorien ansetzen. Und eine, die mir sehr gut gefällt und die ich aber auch nicht ganz unplausibel finde, ist, Google schafft mit dem Chrome so die erste Stufe für ein WebOS, also für irgendein Betriebssystem, wo dazu da ist, Webanwendungen laufen zu lassen, also irgendwelche Programme, wo man alle Sachen, die man heute mit stationären Anwendungen kann machen kann, die man dann im Internet kann machen kann, Google, Text und Tabellen, also ein Office, Kalender, irgendwelche Datenverwaltung, Bilderverwaltung, kann man am Schluss alles im Internet machen. Man braucht nur noch einen Browser. Man braucht einen stabilen Browser, der eben so ein bisschen wie ein Betriebssystem funktioniert. Und dann braucht man eigentlich nichts mehr anderes.
Also vielleicht ganz so, man braucht ein Betriebssystem und einen Browser.
Aber das
grundsätzlich ist mal ein anderes Beispiel. Also, der Browser selber braucht ein OS. Das heisst, die kommen nicht darum herum, ein Betriebssystem zu haben, weil die ganzen Anbindungen an Grafikkarten, an Soundkarten, für das brauche ich es
entsprechend. Genau, aber so, das könnte ja irgendein Minimalding sein, das nur noch einfach so quasi eben das bereitstellt. Ein bisschen Treiber für Grafikkarten, ein bisschen Netzwerk. Und da, sonst muss es nicht können, weder den Browser starten.
Aber grundsätzlich Chrome ist das nicht. Chrome ist der Browser. Mhm. Das heisst, wenn jemand hergeht und das Gefühl hat, wir wollen so ein minimalistisches OS machen, dann kannst du auf dem oben schlussendlich jeden Browser laufen. Wie auch immer. Ich denke, was stimmt, was unsere Idee ist, es geht die ganze Cloud Computing. Also die Idee ist, wo
kannst
ich
halt sagen,
auch. Ja, ich glaube auch ein Anfang. Wo ich auch immer bin, ich kann entsprechend dort auf meine Daten zugreifen. Ja. Ich muss nicht irgendwelche Synchronisationen entsprechend anlaufen, sondern ich kann von dort auf meine Daten zugreifen. Ich denke, das sind Gedanken, die wir unterstützen. Die Philosophie von Google geht eigentlich dort her. Es geht darum, am Benutzer die Information von dieser Welt, also die Information, die es auf dieser Welt gibt, zur Verfügung zu stellen, um möglichst schnell auf die Information zugreifen, die der Benutzer braucht. Und aus dem Grund gehen wir auch her und sagen, die Tools, die eigentlich der Benutzer braucht, dass er das entsprechend kann erreichen kann, an diesen Tools entsprechend arbeitet man. Immer mit dem Benutzer entsprechend im Vordergrund.
Man kann aber schon sagen, ihr seid nicht böse, wenn es jetzt in die Richtung geht und wenn all die Web-Apps am Schluss wichtiger werden, wie der Office, wo man kauft und installiert. Und wenn es am Schluss die Diskussion nicht mehr darum geht, welche Windows-Version das man jetzt hat, sondern welche Web-Apps das man braucht.
Das ist eben, wie gesagt, eigentlich logisch, wir unterstützen die eben durch die ganze, kommen wir mit dem Cloud-Computing-Gedanken, dort so Web-Applikationen sind, denke ich, sehr wichtig. Aber auch dort ist es wieder so, möglichst viele verschiedene Anwendungen von verschiedenen Organisationen, verschiedenen Leuten, wo man wieder entsprechend Wahlfreiheit offen und eigentlich ist es ein sehr, sehr brutaler Markt. Wenn ich so will, wenn ich etwas anbiete, eine Webseite, einen Shop, benutze kommt drauf auf die Webseite, wenn er nicht rauskommt, ein Klick und ist weg und ist bei einem entsprechend bei einem anderen Anbieter. Also von dem her gesehen, denke ich, ja, es geht darum, das entsprechend zu fördern. Mit auch der VI in der Lage sein, komplexe JavaScript-Umgebungen, Web-Applikationen entsprechend können unterstützen. Ich denke, das ist.
Aha. Wie wichtig wird dann Chrome auf Android sein? Also, Google entwickelt dann eine Plattform für Handys, Mobiltelefon. Da braucht es sicher auch einen Browser, oder?
Da wird sicher auch ein Browser drauf kommen. Wie gesagt,
es ist aber schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Chrome wird sein, oder?
Welche Teil von Chrome man entsprechend nachher braucht, da bin ich, muss ich leider wirklich sagen, bin wirklich zu wenig in dieser ganzen
Android-Geschichte, dass
ich kann sagen. Ich denke, logischerweise, es geht darum, die Komponenten sind rum, die Leute sollen die brauchen und einfach einsetzen, wo immer. Darum ist ja alles eben entsprechend auch Open Source. Mhm. Nehmen die Teile daraus, die man braucht, um möglichst schnell entsprechend neue Applikationen können zu bereitstellen.
Mhm. Mhm.
Ja, also meine Lieblingsverschwörungstheorie ist eigentlich, dass Google bereits an einer eigenen Variante von Linux schafft oder so. Mhm. Das wäre aber weg gewesen. Ein paar Jahre. Ja.
Genau.
Christoph, vielen Dank.
Gerne, danke.
Ich habe noch ganz letzte
Frage. Ja, Entschuldigung.
Brauchst du nur noch 100% Chrome oder hast du auch einen anderen Browser?
Ich arbeite, logischerweise arbeite ich mit verschiedenen Browser, also mein Standardbrowser ist Chrome. Das ist so, halt auch so das Prinzip. Ich sage dem
auch die Hai auf deinem Computer, was niemand sieht.
Genau, habe ich logischerweise auch gerade installiert. Nein, wir haben das sogenannte Dogfood-Prinzip innerhalb von Google. Das heisst, wir brauchen unsere eigenen Produkte. Und das ist eigentlich
das ist so ein
amerikanischer Ausdruck. Ja. Und es ist eigentlich die brutalste Variante, weil der Kollege nebenzu, der dein Produkt braucht, der sagt dir unverfroren seine Meinung, wenn er das Gefühl hat, also jetzt, was jetzt gemacht hast, ist das Singerste und Letzte. Und aus dem Grund setzen wir auch intern schon länger Chrome eigentlich ein, um wirklich ein 1-zu-1.
Aber jedes Mal, wenn jemand da durchgelaufen ist, hast du schnell müssen irgendwie den anderen Browser starten, weil sonst hätte es den.
Hat mit dem halt zu tun, dass Chrome wirklich nicht gegen aussen verballert wird. Das ist ja so.
Genau. Tipptopp, merci vielmals.
Danke euch.
Danke. Das wäre es für die Woche vom Digitag. Nächste Woche sind wir wieder unterwegs. Also werden wir bei der Sony sein.
An der Sony World.
Und uns über High Definition Video unterhalten.
So ist es. Kopf. Wir wollen herausfinden, wie dann die hochauflösende Qualität so Produktionen von Werbung, Dokumentarfilm, Spielfilm beeinflusst. Wir haben ein oder zwei Regisseure, die Erfahrung haben bei uns und können ja, darüber reden und die können dann uns das alles erklären.
Okay. Und ich erzähle euch dann etwas über die neuen iPods, sofern es dann die gibt. Und demnächst werden wir sicher einmal noch über Spore reden. Das kommt heute auf den Markt. Es ist leider etwas zu früh, um jetzt schon darüber zu reden. Aber es ist seit Jahren das erste Videospiel, das ich mir wird genau antun. Okay, Feedback und Ideen wie immer bitte auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann bleibt mir eigentlich nur noch allen eine gute Woche zu wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Dienstag und für alle, die jetzt dann gerade einschlafen, schöne Träume.
Genau, schlaf gut. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.